Clara immer war. Clara Helene immer war wurde am 21. Juni 1870 in Polkendorf in Schlesien geboren und starb am 2. Mai 1915 in Dahlem bei Berlin. Sie war eine deutsche Chemikerin. 1900 promovierte sie an der Universität Breslau als erste Deutsche in Chemie. Danach arbeitete sie ein Jahr am Institut ihres Doktorvaters Richard Abeck. 1901 heiratete sie Fritz Haber und gab ihre wissenschaftliche Laufbahn auf. Die Ehe galt als unglücklich, vor allem nach der Geburt des Sohnes 1902. 1915 nahm sie sich das Leben. 1993 veröffentlichte Gerit von Leitner eine Biografie, die Clara Haber als Pazifistin darstellt, die aus Protest gegen den Gaskrieg starb. Diese Deutung ist umstritten, fand jedoch breite Resonanz. Seit den 90er Jahren gilt sie in pazifistischen und feministischen Kreisen als Symbolfigur. Ihr Schicksal wurde mehrfach literarisch und filmisch verarbeitet. Jugend und Schulbildung. Clara immer war, wuchs in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf. Ihr Vater, der promovierte Chemiker Philipp immer war, galt als aufgeklärter Freigeist. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anna, geborene Krohn, besuchte er keine Synagoge und pflegte keine jüdischen Bräuche. Philipp immer war leitete das Gut Polkendorf in der Nähe von Breslau mit Erfolg. Trotz des Vermögens führte die Familie ein schlichtes Leben. Clara hatte zwei ältere Schwestern und einen Bruder. Die Kinder wurden sparsam und bescheiden erzogen, ganz im Sinne der damals viel gerühmten preußischen Tugenden. Während der Wintermonate wohnte die Familie regelmäßig in Breslau bei der Großmutter Lina Immerwahr, die dort ein großes Geschäft für Damenbekleidung führte. Bis zu ihrem 7. Lebensjahr erhielt Clara gemeinsam mit ihren Schwestern Hausunterricht von einem Privatlehrer. Anschließend besuchten die Mädchen eine höhere Töchterschule, die im Haus der Großmutter untergebracht war. 1890 starb die Mutter an Krebs. Daraufhin übergab der Vater das Gut der ältesten Tochter und deren Ehemann und zog mit der 20-jährigen Clara nach Breslau. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts besuchten jüdische Mädchen in Preußen 10 bis 15 Mal häufiger eine höhere Schule als nichtjüdische Mädchen. Jüdische Eltern unterstützten die weiterführende Bildung ihrer Töchter, auch wenn diese später meist keiner bezahlten Beschäftigung nachgingen. Helene Lange richtete ab 1889 in Berlin Realkurse für Mädchen ein. 1893 wurden diese Kurse zu Gymnasialkursen erweitert, die zum Abitur führen sollten. In Berlin legte 1895 erstmals eine Frau die Abiturprüfung ab. Ab 1895 erhielten Universitäten in Preußen die Möglichkeit, Frauen mit ausreichender Vorbildung als Gasthörerinnen zuzulassen. Im Wintersemester von 1895 bis 1896 immatrikulierten sich 11 Lehrerinnen als erste Gasthörerinnen an der Universität Breslau. In den Jahren 1892 und 1893 besuchte Clara immer war ein Lehrerinnenseminar in Breslau, damals für viele Frauen die einzige Option einer weiterführenden Ausbildung. Eine Lehrerin erkannte Claras großes Interesse an Naturwissenschaften und gab ihr das von Jane Marsett verfasste Werk Conversations on Chemistry, das im 19. Jahrhundert wesentlich zur Popularisierung der Chemie beitrug. Trotz des Seminarabschlusses trat Clara nie eine Lehrstelle an. Mit Unterstützung ihres Vaters legte sie zu Ostern 1896 am Realgymnasium in Breslau die einjährig Freiwilligenprüfung ab, die dem heutigen mittleren Schulabschluss entspricht. Im Oktober desselben Jahres stellte sie ein Gesuch an die Universität Breslau und durfte im Wintersemester von 1896 bis 1897 Vorlesungen in Experimentalphysik hören. Ziel war die Abiturprüfung, die sie 1897 erfolgreich ablegte. Ihr Vater begleitete diesen Bildungsweg, ohne eine spätere Erwerbstätigkeit seiner Tochter zu erwarten. Studium und wissenschaftliche Arbeit. Zu Beginn des Wintersemesters 1897/98 nahm Clara Immerwahr als Gasthörerin das Studium der Chemie an der Universität Breslau auf. Wahrscheinlich führten familiäre und persönliche Neigungen zu dieser Entscheidung, denn mehrere Verwandte hatten bereits Chemie studiert. Auch sie selbst war von diesem Fach seit ihrer Kindheit fasziniert. Damals zählte Chemie zu den beliebtesten Studienfächern unter Studentinnen. Der Abteilungsleiter Friedrich Wilhelm Küster, ein Schüler von Walter Nernst, führte sie in das damals junge Gebiet der physikalischen Chemie ein. Dieses Fach begeisterte sie sehr. Die chemische Industrie wuchs rasch, die Universitäten bauten neue Institute auf. Doch Betriebe beklagten häufig Lücken in der Ausbildung der Absolventinnen und Absolventen. Ein Abitur war noch nicht zwingend nötig, um promovieren zu können. Um ein einheitliches Niveau zu sichern, beschloss der Verband der Laboratoriumsvorstände an deutschen Hochschulen 1897 das sogenannte Verbandsexamen als Voraussetzung für eine Promotion in Chemie. Im Wintersemester 1898/99 legte Clara Immerwahr am 3. März 1899 als erste Frau dieses Verbandsexamen im Labor von Albert Ladenburg ab. Noch 1899 wechselte Küster an die Bergakademie Clausthal. Sein Nachfolger in Breslau wurde Richard Abegg, der Clara Immerwahr trotz ihres Gasthörerstatus förderte. Gemeinsam untersuchten sie das elektrochemische Verhalten von Fluor und Fluorsilber. Im November desselben Jahres veröffentlichten beide ihre Ergebnisse. Danach wandten sie sich photochemischen Fragen zu. Ein Erlass des preußischen Kultusministers erkannte den Vorlesungsbesuch von Gasthörenden als vollwertiges Studium an. Damit konnte Clara Immerwahr die Promotion anstreben. Für ihre Dissertation führte sie im Labor der Clausthaler Bergakademie 2 Monate lang Versuchsreihen durch, wertete die Daten gemeinsam mit Küster und Abegg aus und veröffentlichte erste Resultate 1900 unter eigenem Namen. Sie bestätigte quantitativ frühere Befunde zur Löslichkeit von Schwermetallen. Noch im selben Jahr verfasste sie ihre Dissertation Beiträge zur Löslichkeitsbestimmung schwerlöslicher Salze, des Quecksilbers, Kupfers, Bleis, Cadmiums und Zinks. Die Arbeit behandelte das Zusammenspiel von Löslichkeit und Elektroaffinität ausgewählter Schwermetallsalze und erschien auszugsweise in einer Fachzeitschrift. Im Juni beantragte sie die Zulassung zur mündlichen Prüfung. Am 22. Dezember 1900 wurde Clara Immerwahr mit dem Prädikat Magna Cum Laude promoviert. Die öffentliche Verteidigung lockte ein ungewöhnlich großes Publikum an, darunter viele Frauen. Der Dekan lobte sie als leuchtendes Vorbild, sprach jedoch die Hoffnung aus, Frauen würden nicht in großer Zahl an die Universitäten drängen und damit ihre traditionelle Rolle im Familienleben vernachlässigen. Aus der Korrespondenz mit Richard Abegg wird deutlich, wie schwer ihr der Weg zur Promotion fiel. Sie beschrieb sich als sensibel und von häufigen Kopfschmerzen geplagt. Clara Immerwahrs Promotion war ein Meilenstein für das Frauenstudium in Deutschland. Ab den 1890er Jahren stieg zwar die Zahl der promovierten Frauen, doch handelte es sich meist um Studentinnen aus dem Ausland. In Breslau war sie die erste Frau, die dort promoviert wurde. In ganz Deutschland war sie nach der Russin Julia Lermontowa, die 1874 in Göttingen promoviert wurde, erst die zweite Frau mit einem Doktortitel in Chemie. Nach der Promotion blieb Clara Immerwahr als Assistentin von Richard Abeck an der Universität. In dieser Zeit hielt sie für den Verein Frauenwohl einen Vortrag über Chemie und Physik im Haushalt. Ehe mit Fritz Haber. Schon als Jugendliche begegnete Clara Immerwahr dem 2 Jahre älteren Fritz Haber. Beide stammten aus wohlhabenden jüdischen Familien in Breslau. Wann sich ihre Beziehung genau entwickelte, ist unklar. Fest steht jedoch, dass sie sich spätestens 1891 ineinander verliebten. In diesem Jahr beendete Haber sein Chemiestudium mit einer Promotion. 1901 nahmen Richard Abeck und seine Mitarbeiterin Clara Immerwahr an der Hauptversammlung der Deutschen Elektrochemischen Gesellschaft in Freiburg teil. Clara war die erste und einzige Frau auf dieser Tagung. Dort machte ihr der ebenfalls anwesende Fritz Haber einen Heiratsantrag. Nach kurzem Zögern nahm sie ihn an. 8 Jahre später schrieb sie Richard Abeck, warum sie sich zur Ehe entschlossen hatte. Es war stets meine Auffassung vom Leben, dass es nur dann wert gewesen sei, gelebt worden zu sein, wenn man alle seine Fähigkeiten zur Höhe entwickelt und möglichst alles durchlebt habe, was ein Menschenleben an Erlebnissen bieten kann. Und so habe ich mich damals schließlich auch mit unter dem Impuls zur Ehe entschlossen, dass sonst eine entscheidende Seite im Buch meines Lebens und eine Seite meiner Seele brach liegen bleiben würde. Clara Immerwahr und Fritz Haber heirateten am 3. August 1901 in Breslau. Nach den Flitterwochen zogen sie nach Karlsruhe. Dort war Haber seit 1898 außerordentlicher Professor für technische Chemie an der Technischen Hochschule. Das Paar wohnte in einer repräsentativen, aber teuren Wohnung. Weil das Geld nicht für Dienstboten reichte, erledigte Clara sämtliche Hausarbeiten selbst. Die Laborarbeit musste sie aufschieben, wie sie Abeck schrieb. Sie vermisste die wissenschaftliche Tätigkeit und litt zusätzlich unter Stimmungsschwankungen während einer schwierigen Schwangerschaft. Besser ging es ihr, wenn sie nachmittags im Chemischen Institut die Manuskripte ihres Mannes korrigierte und Zeichnungen anfertigte. Habers Sorge war groß, denn seine Mutter war im Kindbett gestorben. Er reagierte mit noch mehr Arbeit und erkrankte an einer Gastritis. Am 1. Juni 1902 kam der Sohn Hermann zur Welt. Kurz darauf reiste Fritz Haber im Auftrag der Deutschen Elektrochemischen Gesellschaft für 4 Monate in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die zweite Ehefrau Habers berichtete 1970, dass Clara nach seiner Rückkehr das gemeinsame Schlafzimmer aufgekündigt habe. Andere Zeugnisse bestätigen dies. Die Historikerin Angelika Ebbinghaus sieht darin einen möglichen Auslöser späterer Ehekonflikte. Hermann war häufig krank und benötigte viel Betreuung. Damit zerschlug sich Claras Hoffnung, bald wieder im Labor arbeiten zu können. Sie entwickelte sich zu einer gründlichen Hausfrau, deren Kochkünste gelobt wurden. Zeitgenossen schilderten sie oft als pedantische und ängstliche Hausmutter, die ihren überlasteten Mann mit Sorgen belastete. Zugleich erkannten einige, dass Familie und Haushalt ihr den fehlenden geistigen Ausgleich nicht ersetzen konnten. 1905 veröffentlichte Fritz Haber das Lehrbuch Thermodynamik technischer Gasreaktionen, das großen Erfolg hatte. Er widmete es seiner Frau mit den Worten: Meiner lieben Frau Clara Haber, Doktor der Philosophie, zum Dank für stille Mitarbeit zugeeignet. Die Historikerin Margit Zerlösi-Janze bezeichnete diese Widmung als ungewöhnlich und folgerte eine inhaltliche Mitarbeit Claras. Die Journalistin Ulla Völsing hielt sie dagegen für alltäglich. Clara bemühte sich, ihre Fachkenntnisse weiterzugeben. Im Wintersemester 1905 bis 1906 hielt sie beim Volksbildungsverein in Karlsruhe eine vierteilige Vortragsreihe Chemie in Küche und Haus. Schon 1906 besuchten rund 100 Frauen ihre Veranstaltungen. Ermutigt durch den Zuspruch bot sie im Oktober 1910 beim Arbeiterbildungsverein einen Kurs Naturwissenschaften im Haushalt an. Die Ehepartner entfremdeten sich zunehmend. In arbeitsreichen Phasen war Fritz Haber nervös und reizbar. Das zermürbte Clara und führte zu häufigen Migräneanfällen. 1906 war sie gesundheitlich so erschöpft, dass sie sich in einem nervenärztlich betreuten privaten Sanatorium erholen musste. Clara hatte wenig Sinn für gesellschaftliche Repräsentation. Sie trug Reformkleider, erledigte ihre Einkäufe selbst und empfing Gäste auch einmal in der Küchenschürze. Dieses Verhalten passte nicht zu den Erwartungen an eine Professorengattin. Verabschiedete sie sich abends früh von Gästen, begründete sie das damit, dass sie um 6 Uhr morgens aufstehen müsse. Ihre Sorge um die Gesundheit ihres Mannes irritierte ihn, während Clara sich durch seine Dominanz und Egozentrik erdrückt fühlte. 1909 schrieb sie an Abeck einen Brief auf Trauerpapier. Gedenken Sie auch des anderen Teils. Was Fritz in diesen 8 Jahren gewonnen hat, das und noch mehr habe ich verloren. Und was von mir übrig ist, erfüllt mich selbst mit der tiefsten Unzufriedenheit. 1906 wurde Fritz Haber zum ordentlichen Professor für physikalische Chemie und Elektrochemie an der Technischen Hochschule Karlsruhe berufen. 1911 ernannte man ihn zum Direktor des neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie in Berlin. Im Juli desselben Jahres zog die Familie in die Dienstvilla in Berlin-Dahlem. Das Ehepaar Haber und der Gaskrieg. Während des Ersten Weltkriegs richtete Clara Haber im zweiten Stock des Kaiser-Wilhelm-Instituts einen provisorischen Kindergarten für knapp 60 Kinder ein. Die Mädchen und Jungen waren zwischen 2,5 und 12 Jahren alt und ihre Väter kämpften an der Front. Dieses Engagement entsprach dem Einsatz vieler gebildeter Frauen an der sogenannten Heimatfront. Bei Kriegsausbruch 1914 meldete sich Fritz Haber freiwillig. Als wissenschaftlicher Berater des Kriegsministeriums erforschte er Möglichkeiten, Explosivstoffe zu sparen oder neu zu gewinnen und entwickelte Verfahren für Ersatzstoffe wichtiger Rohmaterialien. Dazu zählte Salpeter, dessen Einfuhr aus Chile wegen der britischen Seeblockade zum Erliegen gekommen war. Haber bereitete außerdem den Einsatz von Giftgasen wie Chlor und Phosgen vor. Ursprünglich sollte lediglich ein Reizgas als Nebeneffekt herkömmlicher Geschosse dienen. Doch im Dezember 1914 forderte der Chef der obersten Heeresleitung, Erich von Falkenhayn, einen Stoff, der Soldaten dauerhaft kampfunfähig machen konnte. Daraufhin schlug Haber Chlor vor, das aus Stahlflaschen abgeblasen werden sollte. Clara Haber begleitete ihren Mann zu Übungen der neuen Gaspioniereinheiten auf dem Schießplatz Wahn bei Köln und widersprach dort mehrmals öffentlich seinem Wunsch, selbst an die Front zu gehen. Beim Versuch mit Kakodylchlorid kam es am 17. Dezember 1914 auf dem Institutsgelände zu einer Explosion, bei der der Chemiker Otto Sakur, ein früherer Kommilitone Claras, ums Leben kam. In dieser Situation handelte Clara Haber entschlossen, während ihr Mann wie gelähmt wirkte. Kurz darauf schrieb sie an den japanischen Chemiker Setsuro Tamaru, der Deutschland hatte verlassen müssen, da Japan Kriegsgegner war. In ihrem Brief erwähnte sie das furchtbare Unglück und betonte, dass sie in ihrer knappen Freizeit dem Land nützlich sein wolle. Ab Februar 1915 überwachte Fritz Haber an vorderster Front die Vorbereitung des ersten deutschen Gasangriffs bei Ypern. Am 22. April 1915 ließen Gaspioniere während der zweiten Flandernschlacht entlang einer Front von rund 6 Kilometern etwa 150 Tonnen Chlor aus Flaschen entweichen. Die Gaswolke tötete bis zu 1200 französische Soldaten und verletzte bis zu 3000 weitere. Haber war persönlich anwesend und wurde daraufhin zum Hauptmann der Reserve befördert. Über Clara Habers Reaktion auf den Angriff gibt es unterschiedliche Berichte. Paul Krasser, ein Verwandter, erinnerte sich später daran, dass sie über die Folgen entsetzt gewesen sei. Der Schuldirektor ihres Sohnes schrieb dagegen 1934, Clara Haber habe unmittelbar nach der Nachricht stolz vom Erfolg des Angriffs erzählt. Suizid Clara Habers. Clara Haber erschoss sich am 2. Mai 1915. Weitere Einzelheiten schilderte der Institutsmechaniker Lüttke in einem Bericht aus 1958. Auch die Autobiografie von Charlotte Haber, der späteren zweiten Ehefrau von Fritz Haber, enthält Angaben zu den Ereignissen. Nach Lüttke fand am 1. Mai 1915 eine Abendgesellschaft im Hause Haber statt. Anwesend waren unter anderem Charlotte Nathan, die spätere zweite Ehefrau von Fritz Haber, sowie Dienstboten und der Chauffeur. Lüttke berichtet, Clara habe ihren Mann und Charlotte Nathan in einer kompromittierenden Situation überrascht. Die tödlichen Schüsse fielen jedoch erst in den frühen Morgenstunden. Abschiedsbriefe sollen gefunden worden sein. Charlotte Haber schrieb, Clara sei zunächst schwer verletzt gewesen. Ihr Sohn Hermann habe die Mutter im Morgengrauen entdeckt und den Vater informiert. Fritz Haber folgte noch am selben Tag seiner militärischen Order und fuhr an die Ostfront. Über die Gründe des Suizids gibt es nur spätere Berichte und Deutungen. Fritz Haber und seine Familie äußerten sich nie öffentlich dazu. Ehemalige Mitarbeitende des Kaiser-Wilhelm-Instituts, darunter der Physiker James Franck, vermuteten Claras Entsetzen über den von ihrem Mann vorangetriebenen Giftgaseinsatz. Personen aus dem familiären Umfeld verwiesen dagegen auf lang anhaltende Eheprobleme. Lüttke sah den Auslöser in der Beziehung zwischen Fritz Haber und Charlotte Nathan. Die Autorin Gerit von Leitner schilderte in ihrer Biografie, Clara habe aus Gewissensgründen auf gesellschaftliche Feste verzichten wollen. Daraus sei ein heftiger Streit entstanden, in dem Fritz ihr Illoyalität vorwarf. Nach dieser Darstellung sah Clara keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Adolf Henning Frucht übernahm diese Version von Friedrich Schmidt-Ott, der berichtete, Fritz Haber habe ihn am Abend des Suizids angerufen und gesagt, seine Frau habe das Leben nicht mehr ertragen. Schmidt-Ott veröffentlichte diese Aussage in seinen Memoiren aus 1952. Die Physikerin Lise Meitner und Edith Hahn, die Ehefrau von Otto Hahn, kannten Clara Haber nur flüchtig. In Briefen aus dem Mai 1915 nannten sie Claras Sensibilität, ihre seelische Labilität und die zerrüttete Ehe als Hauptgründe. Der Historiker Eckart Henning weist darauf hin, dass ein Streit über den Gaskrieg in diesen Briefen nicht erwähnt wird. Wäre er damals allgegenwärtig gewesen, hätte er seiner Ansicht nach kaum gefehlt. Die Historikerin Margit Schölösi-Janzes betont eine komplexe Ursachenkonstellation, die über einen Konflikt um den Gaskrieg weit hinausgeht. Ähnlich urteilt Angelika Ebbinghaus, die Claras Verhalten als ambivalent und ihr Leben als gebrochen beschreibt. Bretislav Friedrich und Dieter Hoffmann sehen die Selbsttötung als Ergebnis eines katastrophalen Zusammenwirkens vieler Faktoren. Claras unerfülltes Leben, das Fremdgehen ihres Mannes, der Verlust enger Freunde wie Richard Abeck und Otto Sackur, sowie das Grauen des Krieges, das durch chemische Waffen noch verstärkt wurde. Grabstelle. Die Urne von Clara Haber wurde zunächst in Berlin-Dahlem beigesetzt. Im Winter 1933 legte Fritz Haber in seinem Testament fest, dass er später direkt neben seiner ersten Frau ruhen wolle. Seine zweite Ehe war seit 1927 geschieden. Für den Fall, dass die zunehmende judenfeindliche Bewegung in Deutschland eine gemeinsame Ruhestätte in Berlin verhinderte, verfügte er außerdem die Überführung von Claras Asche in ein noch anzulegendes Grab außerhalb von Berlin-Dahlem. Der gemeinsame Sohn Hermann Haber erfüllte diesen Wunsch. Einige Monate nach der Beisetzung von Fritz Haber am 29. September 1934 ließ er beide Urnen auf den Friedhof am Hörnli in Rien bei Basel in der Schweiz überführen. Hermann Haber wanderte 1941 in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Dort nahm er sich 1946, ebenso wie einst seine Mutter, das Leben. Öffentliche Rezeption. Clara Immerwahr war eine der ersten promovierten Chemikerinnen Deutschlands, blieb aber lange unbeachtet. Erst 1939 erschien ihr Promotionsthema in einer Festschrift. Breitere Aufmerksamkeit erlangte sie erst mit einem Artikel von 1986 und der Veröffentlichung eines Briefes aus dem Jahr 1909. Seitdem rückten ihr Leben, ihr Suizid und ihre Ablehnung des Gaskriegs stärker ins öffentliche Interesse. Die Biografie von Gerit von Leitner 1993 prägte das Bild Clara Immerwahrs als Symbolfigur des Pazifismus und der feministischen Wissenschaftskritik. Ihr Konflikt mit Fritz Haber wurde in Medien und Kultur vielfach aufgegriffen, oft als Sinnbild für die Perversion der Wissenschaft.